willkommen auf unserer einsamen Insel. Von unserem Sofa am Strand berichten wir euch vom Film zur Serie Türkisch für Anfänger. Mit dabei unser stotternder Freund Christoph Perner.
Ich stotter nicht, ich lispel.
Und der Mann mit dem Messer im Flugzeug, Robert Krüger.
Steck das mal weg hier, damit das keiner sieht. Und die rothaarige Blondine. Ich will meinen eigenen blöden Witz lachen. Martin Narek.
Hallo, das ist mir alles viel zu viel hier. Echt. Schnell weiter, bevor ja einer den Zünder drückt. Türkisch für Anfänger, worum ging's?
Türkisch für Anfänger ist ursprünglich mal eine Serie gewesen. Die meisten werden das wahrscheinlich irgendwie mal in der Fernsehzeitung überblättert haben. Das war so eine Vorabendserie. Ich habe das ehrlich gesagt nie geguckt. Jetzt ist es ein Kinofilm. Das Ganze ist ein Prequel zur Serie. Also es spielt vorher. Man muss die Serie nicht gesehen haben, um in diesem Film irgendwas zu verstehen oder überhaupt Spaß zu haben. Es geht um einen türkischen jungen Herrn, die wollen in Urlaub fliegen und gleichzeitig fliegt eine junge Dame mit ihrer Mutter auch in den Urlaub. Das Ganze funktioniert nicht so ganz, wie sie sich das vorstellen, denn das Flugzeug stürzt ab und irgendwie werden auf magische Art und Weise aus dem Flugzeug alle Leute gerettet, außer eben besagte junge Dame, die Rothaarige und der Türke. Und dazu noch die Schwester des Türken und ein Grieche. Und diese vier Personen sind jetzt also auf dieser einsamen Insel irgendwo in der Südsee. Das spielt irgendwo im Indischen Ozean, in so ein einsames Atoll.
Ich sehe schon, wir kommen heute wieder in eine Lost-Diskussion. Super.
Ja, Lost wird übrigens in dem Film auch erwähnt.
Yeah.
Und dann sind sie eben auf dieser Insel und müssen miteinander klarkommen. Und sie ist halt so ein bisschen so die bedacht auf Frauenrechte und er ist der Ultramacho, ja, und seine Schwester steht total unter seiner Fuchtel und der Grieche ist ein Stotterer und dann kannst du dir denken, dann entspinnen sich halt humoristische Eskapaden auf der Insel.
Ja. Also, bevor dieses Flugzeug abstürzt wird, werden die Charaktere noch so ein bisschen in ihrer Heimat, also in Deutschland vorgestellt, wie sie so sind. Und wie gesagt, diese Rothaarige lebt halt wirklich in der Familie, wo die Mutter so eine super Öko-Tante ist und irgendwie so ganz merkwürdig gestrickt. Und
damit auch ja kein Klischee ausgelassen wird.
Genau, es wird überhaupt kein Klischee ausgelassen. Und es ist eigentlich auch ultra rassistisch aufgezogen, der Film, aber eben auf das wird alles so karikiert dargestellt.
Verstehe ich das richtig, dass das so ein Mashup jetzt aus den Inhalten der Serie und einer Lost-Szenerie ist?
Ja, kann man so sagen.
Weiß nicht, Lost.
Oder eben der Insel. Also man hat genau die gleichen Inhalte wie sonst eben in Deutschland, hat man jetzt auf irgendeiner Insel.
Ja, du hast die Inhalte, dass er sie halt irgendwie angraben will, ja, natürlich, weil er alles angräbt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Du hast den Inhalt, dass sie sich davon eher irgendwie angewidert vorkommt, aber dem irgendwie doch nicht widerstehen kann, weil er ist halt schon irgendwie so der ungehobelte Klotz und irgendwie steht sie da schon drauf. Und dann hast du auf der anderen Seite, das ist ja noch so ein zweiter Handlungsstrang, den haben wir noch nicht erwähnt, die restlichen Abgestürzten, ja, also zum Beispiel ihre Mutter und sein Vater, die werden dann auf irgendeinem Luxushotel in so einem Resort drei Inseln weiter einquartiert und machen da erstmal Urlaub und kriegen dann irgendwie nur gesagt, ja, die sind da auf der Insel, aber wir haben es noch nicht geschafft, da hinzukommen und mal gucken. Und die bandeln dann halt auch noch miteinander an, ja. Und kannst du dir vorstellen, das schaltet dann immer wieder so hin und her und du hast halt diese verschiedenen Handlungsfäden, aber es ist jetzt nicht so wie Robinson Crusoe oder so, dass die da versuchen, großartig einen Überlebenskampf durchzuziehen. Das wird zwar immer mal wieder so ein bisschen, da müssen sie mal irgendwas zu essen sich besorgen, müssen sie mal einen Fisch jagen oder so, aber das bleibt immer so relativ zurückhaltend.
Ja. Und um was geht's dann wirklich? Also ich verstehe immer noch nicht.
Das ist Zwischenmenschliche einfach.
Genau, es geht einfach um diese großen Unterschiede zwischen eben seinem Macho-Gehabe und ihrer feministischen Ader. Und auf der Insel geht es ja darum, erstmal sich zu organisieren, eine Gruppe aufzubauen, die funktioniert. Und das tut es eben so erstmal gar nicht, weil eben jeder komplett andere Vorstellungen hat, wie man so eine Gruppe führt.
Ja, er sagt einfach, ich Chef, du nix. So, und damit kommt sie halt nicht klar und dann gibt's halt erstmal Ärger. Und ja, dann fängt natürlich der Grieche noch was mit der Schwester an und da kannst du dir ja vorstellen,
oh je,
das ist natürlich das Ausschlachten, so dieses typische Klischee, wenn du ja die Schwester des Türken, dann heißt es so, hast du meine Schwester angeguckt, ja? Und so kannst du dir überlegen, wie sie schlachten wirklich jedes dieser Klischees, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Irgendwie jeder blöde Spruch, der dir irgendwann mal begegnet ist, wird in diesem Film gerissen werden, irgendwann.
Ja. Und
so politisch unkorrekt, dass es wirklich teilweise erfrischend, brüllend komisch ist. Also wie sie, ja, wenn der Türke so Sachen sagt, dann, ja, wenn das jetzt
irgendwie... Ja, ich glaube, zwei Sachen können wir erzählen, weil sie auch im Trailer drin sind.
Ja, dann erzähl mal.
Ja, einmal diese Geschichte, wie sie im Auto an der Ampel stehen. Also beide sind ja auf dem Weg zum Flughafen und begegnen sich erstmal an der roten Ampel und irgendwie glotzen sich eigentlich doof durch die Scheibe an und irgendwie schreit dann die Blonde so, als sie die Schwester von dem Türken sieht, so schnell weiter, bevor sie den Zünder drückt, ja.
Ja, genau.
Das ist aber in dieser Situation, das ist so komisch organisiert irgendwie.
Das ist so böse.
Es ist so böse gemacht, aber es passt in die Situation irgendwie echt gut rein. Oder irgendwie nimmt er ein Messer mit ins Flugzeug und wird dann gefragt, warum er ein Messer dabei hat. Und dann schwenkt die Kamera so rüber und neben ihm sitzt eben ein Schwarzer und der sagt, naja, falls der Neger uns abziehen will.
Genau. Und so Gags sind da andauernd drin. Und am Anfang denkst du noch so, oh Mann, das ist ja schon so alles ziemlich political incorrect, aber dann kriegst du so viele davon um die Ohren gehauen, dass du irgendwann nicht mehr anders kannst, als drüber zu lachen. Und der Film nimmt sich halt auch nicht so ernst, nimmt die Gags auch nicht so ernst. Und es ist,
Es ist, glaube ich, gar nicht politisch inkorrekt gemeint in dem Sinne. Also es ist schon ganz klar darauf angelegt, dass man das nicht ernst nehmen kann, wie es dargestellt wird.
Habe ich euch erzählt, wie ich mal ein Messer mit dem Flugzeug hatte?
Was?
Nein.
Hast du das denn gemacht?
Nee, ich hatte es nicht direkt mit dem Flugzeug. Ich wollte nach Mallorca fliegen und hatte in meinem Handgepäck, das hatte ich nicht so richtig durchgeschaut, also im Rucksack halt, und da hatte ich irgendwie ein paar Monate vorher eine Wanderung gemacht und da war eben noch so ein Taschenmesser drin. Und das kam dann halt bei der Sicherheitskontrolle raus und da wurde ich halt rausgewunken, so, hier, haben Sie Waffen? So, nö. Ja, packen Sie das mal vorsichtig aus. Ja, dann hatte ich jetzt irgendwann das Messer und es war nicht mal ein kleines, also es war schon recht beachtlich. Und ja, was macht man mit so einem Messer? Dann haben sie gesagt, ja, können Sie wegschmeißen, aber das war mir zu wertvoll dafür. Und ja, Sie können es auch als Gepäckstück aufgeben, also das einzelne Messer. Dann habe ich gedacht, blöd. Dann bin ich zum Hauptgepäck war ja schon aufgegeben, bin ich da hingegangen, wo man das Gepäck aufgibt. Und da stand halt eine große Schlange noch. Und da habe ich halt wahllos Leute angesprochen, wohin sie fliegen. Und die zweite, die ich angesprochen habe, die hat genau das gemacht, was einem immer gesagt wird, dass man nicht machen soll, nämlich Dinge von anderen Leuten annehmen und sie transportieren. Ja. Und die habe ich mir gefragt, ja, hier, fliegen Sie zufällig nach Palma? Ja. Können Sie dieses Messer für mich mitnehmen? Das war so eine junge Blondine. Und ja, hat die gemacht. Und da haben wir uns dann verabredet, dass wir uns in Palma dann bei der Gepäckausgabe wieder treffen, damit ich mein Messer wieder bekomme. Ich meine, gut, die wusste, oder man hat sehen können, in dem Messer steckt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Rauschgift oder Sprengstoff drin. Das heißt, es war schon klar, dass es ein Messer war.
Können Sie für mich diese Bombe mitnehmen?
Genau.
Ich hatte meine Bombe versehentlich nicht rausgenommen.
Hat gut funktioniert.
Ja, sehr schön. Ja, aber zurück zum Film. Bombe ist übrigens ein gutes Stichwort. Die tun dann auch Dynamit fischen und alles, was dir so einfällt auf so einer einsamen Insel. Natürlich gibt es da auch Kannibalen.
Ah ja, logisch, gibt es auf jeder Insel.
Natürlich. Und die haben absurde Fallen im Wald aufgebaut, wo sie dann natürlich reintappen. Und sie kriegt absurde Tropenkrankheiten. Also es ist alles drin, was du dir so vorstellen kannst, bis hin zu Sex.
Einer der Kannibalen ist Günther Kaufmann.
Stimmt. Günther Kaufmann spielt einen der Kannibalen. Und ja, Katja Riemann taucht auch noch auf.
Ich hoffe auch als Kannibale.
Das werde ich nicht verraten.
Oder als Futter.
Ja, sowas ähnliches.
Ja, okay.
Aber, ja. Und die die ganzen Sprüche, die da drin gerissen werden, sind echt lustig. Also, ich weiß, wir können ja mal langsam so zu den Punkten rüber schwenken, aber wie viel würdest du geben, Martin?
Weiß nicht, ich hab schon viel gelacht und ich fand's auch echt lustig. Ja, ich fand einfach die Art und Weise, wie dieser Film diese irre vielen politisch inkorrekten Witze rübergebracht hat. Und man konnte trotzdem drüber lachen, ohne irgendwie zu sagen, ach, das ist aber ganz schlecht alles, sondern es ist wirklich so toll verpackt gewesen. 8 Punkte.
Ja, so in der Region würde ich mich auch ansiedeln. Also ich hätte jetzt auch gesagt 8 Punkte. Weil der einfach saulustig ist, ja. Also ich hatte dieser Serie nie viel Bedeutung beigemessen. Ich habe die nie geschaut oder vielleicht mal reingeseppt, mal kurz laufen lassen, aber hat mich nicht interessiert, vor allem, wenn ich diese Vorabendserie nicht so gucke. Aber der Film ist saulustig. Diese Geschichte, so ist irgendwie eine Romantikkomödie natürlich im Endeffekt. Nett verpackt und immer wieder brüllend komisch. So ein bisschen wie, ja, wenn ich jetzt American Pie sage, geht es in die falsche Richtung.
Nee, überhaupt nicht.
Okay, ich ziehe das zurück. Also auf jeden Fall ist es lustig und dieser ungehobelte Klotz, der gespielt wird von Elias, wie heißt er weiter?
Canetti.
Hilft mir einer? Nein, Elias Barek spielt unseren Türken und Josephine Preuß spielt die Rothaarige. Und aus ihrer Sicht ist der ganze Film so ein bisschen erzählt. Also man hat auch hin und wieder mal so, dass man ihre Gedanken hören kann. Das nervt manchmal ein bisschen. Dafür vielleicht den Punktabzug. Aber so insgesamt 8 Punkte. Gut gelacht, ja. Viel gelacht, sehr unterhaltsam.
Ja.
Und vor allen Dingen überrascht worden, weil als es so anfing, hatte ich gedacht, naja, türkisch für Anfänger.
Ja, okay, mal wieder so.
Kommen, ja. Aber dann.
Vorabendserienverfilmung im Kino, das kann ja nicht gut werden.
Ja.
Aber ja, doch, haben sie es schön hingekriegt.
Ja, klingt ja ganz nett.
Ist übrigens auf Thailand gedreht worden, habe ich erfahren.
Aha.
Ich habe der Mr. Barek war bei Neo Paradise zu Gast diese Woche. Und hat ihn der Moderator gefragt und habt ihr das im Tropical Island gedreht, weil manche der Sets so künstlich dann doch aussehen, irgendwie immer so wie gemalt halt.
Und was ist Tropical Island?
Tropical Island ist so eine...
Sowas wie Center Park oder was?
Sowas ähnliches, ja. Das ist so eine Badelandschaft mit künstlichen Tropen, die sie irgendwo in...
In der ehemaligen Zeppelin-Montagehalle. Genau,
in dieser Montagehalle, wo sie den
Cargo-Lift... Ach so, von dem Cargo-Lift. Ah ja, richtig.
Da haben sie die reingebaut. Und tatsächlich meinte er zumindest in der Sendung, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber er hat so erzählt, gab es aus Geldspargründen die Idee, das tatsächlich zu machen und Teile davon im Tropical Island oder in irgendwas Ähnlichem, in einem Palmgarten oder sonst wo zu drehen. Schlussendlich hat man sich dann aber von Seiten der künstlerischen Abteilung durchgesetzt und hat gesagt, nee, wir fahren nach Thailand und drehen das irgendwo, wo wirklich Urwald ist. Haben sie dann auch gemacht. Spielt halt auf irgendeiner kleinen Insel, auf der haben sie es nicht gedreht, aber irgendwo in Thailand.
Aha.
Jo. Haben wir noch was gesehen? Noch irgendjemand von euch? Christoph?
Kino nicht, aber DVD. Ich habe Coco Chanel gesehen.
Das ist jetzt Mode als Film, oder wie?
Nee, nicht mal. Ja, nicht mal so richtig.
Biopic.
Ja, in gewisser Weise auch irgendwie nicht. Auf Französisch hat er den schönen Titel Coco avant Chanel. Also man könnte sagen Coco, bevor sie Chanel wurde. Im Deutschen hat es einen ganz schrecklichen Titel, der das nicht wiedergibt.
Coco Chanel.
Coco Chanel, Beginn einer Leidenschaft oder irgendwie so ein Quatsch. Und genau das ist es halt nicht. Also es ist halt irgendwie doch eher so die Vorgeschichte zu ihrer Modekarriere. Also die wird dann zwar am Ende so schon noch mit angekratzt, aber es geht schon eher mehr darum, so wo sie herkommt, wie sie eben so in sehr ärmlichen Verhältnissen sich so nach oben gekämpft hat. Dann ist ein bisschen eine Liebesgeschichte oder sowas ähnliches. Ja, doch, ist schon eine Liebesgeschichte mit drin. Aber es ist halt, wenn du erwartest, und die Theresa hat halt gedacht, ja, geht halt auch irgendwie um Mode und so, da geht's halt echt nur am Rande drum. Und es plätscherte insgesamt so vor sich hin. Es ist ja mit der Audrey Tautou, also diese Amelie-Darstellerin.
Die spielt die Coco?
Genau, die spielt die Coco. Und ich weiß nicht, für mich macht sie das nicht so irgendwie mitreißend. Also ich fand, das plätschert alles so und weiß nicht, es fehlt dann auch irgendwie der Konflikt. Also sie hat da schon irgendwie, also sie wohnt dann bei so einem jungen Adligen, der sie ja zum Teil auch ein bisschen schlecht behandelt, aber ja, eigentlich, aber auch nicht so, dass es ein Konflikt wäre. Und dann eben noch eine Geschichte mit einem anderen Mann, mit einem Engländer. Aber das ist alles so sehr belanglos. Also dann ist der Film irgendwann zu Ende und man denkt sich, ja, aha, okay, und jetzt sollte das doch eigentlich losgehen mit dem Chanel werden. Aber ja, gut, der Titel auf Französisch sagt der Titel auch, dass er das ja nicht tut, aber ich weiß nicht, also so spannend war die Frau einfach. Also ich fand sie nicht so spannend, bevor sie Chanel wurde. Naja.
Na gut.
Nachher nicht spannend, ehrlich gesagt, aber gut.
Naja, also zum Teil schon. Also es kommen dann so kleine Andeutungen eben, wie so ein Etui-Kleid ist das, glaube ich. Ach, ich kenne mich dazu wenig aus. Also ein kleines schwarzes eben erfindet im Endeffekt. Wo man schon so merkt, ah, okay, das sollte jetzt irgendwie so ein Hinweis sein auf das war praktisch eine der großen modischen Entwicklungen, Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, aber es wird halt wirklich nur so angedeutet und es wird halt dann nicht gefeiert, also kommt gar nicht und ja, auch im Parfüm geht's halt gar nicht. für mich ist Coco Chanel eben mehr Parfüm noch, aber nö, ist halt, nö, darum geht's halt nicht.
Oh, schade.
Ja, fand ich auch. Fand ich ein bisschen schade. Also ich habe mir mehr erwartet.
Hat der andere Film, den du noch gesehen hast, denn mehr gerockt?
Der andere Film hat extrem gerockt. Ich habe eben gerade noch Pick of Destiny geschaut. Den hatte ich schon mal auf Englisch geschaut, wo er auch noch besser ist. Aber Theresa wollte jetzt nicht auf Englisch. Wir waren abgespannt und wollten einfach nur noch kurz uns berocken lassen. Und dann haben wir auf Deutsch geschaut und er ist auch auf Deutsch ziemlich cool. Das ist einer von diesen Tenacious D-Filmen, oder ich würde sogar sagen, der Tenacious D-Film.
Und Tenacious D ist die Band von Jack Black.
Genau, von Jack Black und Kyle Gass. Richtig. Und das handelt im Endeffekt, also es gibt auch ein Album von ihnen, das eigentlich diese ganzen Lieder aus diesem Film verarbeitet. Das heißt, man kennt eigentlich den Film schon und ist ganz lustig, man schaut dann und ah ja, das Lied, ach ja, richtig. Und so sind die Bilder dazu. Man versteht dann, die Bilder ist noch besser und so. Handelt halt von einer abstrusen Geschichte von zwei erfolglosen Rockern, die auf der Suche nach dem Plektrum des Schicksals sind, was sie zu Ruhm verhelfen soll. Und sie brechen dann in so ein Museum ein, um das zu stehlen und so. Also völlig abstrus, aber wahnsinnig lustig. Also ich lache mich da dauernd kaputt.
Ja, und worum geht's da? Also die suchen dieses Plektrum und dann wo suchen die
das? In diesem Museum. Also im Endeffekt geht es darum, dass Jack Black frühzeitig von zu Hause ausgerissen ist, weil sein Vater, gespielt von Meatloaf, ihn schlecht behandelt hat und ihn nicht hat rocken lassen. Und er trifft dann eben in Los Angeles auf Kyle und sie gründen dann eben eine Band, die keinen Erfolg hat. Und ja, zerkrachen sich dann mal und finden wieder zueinander, ganz schwülstig und Drogenexzesse und ja, und dann brechen sie halt in dieses Museum ein und versuchen, dieses Plektron zu klauen. Ganz banal. Die Story ist kurz und sie ist auch relativ kurz erzählt. Also,
wo kommt der Witz her?
Dauert also, nicht lang.
Was ist da so cool dran?
Ja, einmal, wie das konstruiert ist. Also es kommt halt immer wieder ganz viel Musik. Also sie spielen dann halt auch zum Teil in Träumen, zum Teil auch bei irgendwelchen Auftritten oder irgendwas, spielen die dann eben Lieder von sich, die aber eben zum Teil auch ihre Geschichte, die eben gerade passiert, so verarbeiten. Und und die beiden Typen sind einfach wahnsinnig lustig. Also, ich meine, das sind ja so eigentlich übergewichtige Typen, ja, die dann eben so Ninja-Samurai-mäßig in so ein bei Nacht natürlich in ein Museum einbrechen. Das ist einfach lustig.
Hört sich gut an.
Das ist totaler Slapstick.
Okay.
Aber es ist wirklich ganz groß.
Wie heißt der Film nochmal?
Pick of Destiny.
Pick of Destiny, okay. Cool.
Ja, sehr zu empfehlen. Ist schon ein bisschen älter, aber ist gut gealtert, finde ich.
2006 habe ich hier gerade gelesen.
Genau. Die sind einfach eine krasse Rockband. Also die nehmen sich nicht ernst Und die rocken aber richtig. Und die, auch musikalisch haben die es einfach drauf. Also das zeigen sie natürlich in dem Film oder in den Liedern da schon auch sehr. Aber immer mit sehr, sehr viel Augenzwinkern. Einfach super.
Ich habe gerade mal so drüber geguckt. Tim Robbins, Ben Stiller. Was
ja, Ben Stiller ist sogar, Ben Stiller ist Producer auch und also von dem Film, nicht jetzt im Film. Im Film ist er so eine Art Prophet mit einem tollen Backenbart. Ja, auch Tim.
Ja.
Ja, das was freut mich
immer. Amy Adams, also hier ist echt so jedem.
Spielen alle mit, ja.
Super.
Mhm.
Okay, muss man also gesehen.
Muss man gesehen haben. Als irgendwie mit Rockmusik was anfangen können, da muss man das gesehen haben.
Gut. Auf jeden Fall. Leiste mir aus, muss ich gucken.
Mach ich.
Tenacious D in the Pick of Destiny.
Yeah.
Gut. Ich habe auch noch was geguckt.
Ja.
Und zwar habe ich ja da die ganze Sacha Baron Cohen, das Gesamtwerk bisher komplett ignoriert.
Oh.
Und jetzt kommt ja der Diktator ins Kino demnächst. Und da haben wir letzte Woche in der Sneak auch wieder einen länglichen Trailer gesehen.
Und sieht es gut aus?
Das sieht sehr lustig aus. Aber selbiges habe ich von Borat zum Beispiel auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, wenn er dann seine Schwester vorstellt als erfolgreichste Prostituierte Kasachstans oder Platz 3 oder so. Und wenn er den Autohändler in Amerika fragt, ob das Auto das aushält, dass man damit Zigeuner überfährt. Ja, dann habe ich da im Trailer immer gedacht, oh, wie krass. Und dann, das ist ja irgendwie lustig. Und habe jetzt den Film mir rausgesucht.
Das ist nicht lustig, Bob. Ich weiß nicht, was bei dir verkehrt ist.
Wer hat denn eben so herzerfrischend in den Film gelacht? Er kriegt sich kaum ein. Ja.
Und du fandest es nicht so toll?
Nee, ist irgendwie so eine Aneinanderreihung von möglichst extrem provozierten Peinlichkeiten, die meistens auch gar nicht funktionieren. Also diese Szenen sind im Trailer lustig, wenn man sieht, wie er die Frage stellt und dann wird weggeschnitten zum nächsten Gag im Trailer. Wenn man dann die Szene an sich sieht, geht sie ja nicht viel länger, außer vielleicht so 30 Sekunden länger oder so. Es ist jetzt nicht endlos, diese Szene beim Autohändler beispielsweise. Und dann sieht man dem Autohändler sehr wohl an, dass er
ihn nicht ernst
nimmt. Ja, dass er ihn nicht ernst nimmt, dass er versucht, irgendwie aus der Situation rauszukommen, irgendwie versucht, nett zu bleiben, aber ihn irgendwie schon merkt, der Typ hat eine Macke, will mich verarschen und so, aber ich sag jetzt nichts, weil steht eine Kamera daneben. Und wurschtelt sich irgendwie aus der Situation raus und bevor es so richtig schmerzhaft wird, schneidet auch der Film dann zum nächsten Stück. Und ja, okay, wenn er in dem Fernsehstudio dem Wettermann auf die Eier geht, obwohl er eigentlich vorher schon rausgeschmissen wurde auf der Sendung, geht dann noch den Wettermann live in der Sendung umarmen, dann ist das irgendwie lustig. Das ist vielleicht auch dann eher so die Stelle, wenn Fernseh- oder Filmproduzenten Fernsehproduzenten verarschen, dann ist es so von Profi zu Profi, da ist es mehr Augenhöhe, als wenn er auf der Straße irgendwelchen Leuten hinterher rennt in New York und versucht, die zu umarmen und die denken, sie sollen ausgeraubt werden und panikvoll wegrennen, dann finde ich es irgendwie nicht lustig. Also mich hat das schwer enttäuscht. Ich fand das total öde.
Also ich hab das Bruno hast du noch nicht gesehen, oder?
Bitte?
Bruno hast du noch nicht gesehen.
Ich dachte, ich fange mal der Reihenfolge nach an. Aber jetzt bin ich so ein bisschen desillusioniert und weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll.
Nee, schau Bruno auf jeden Fall. Also den fand ich viel besser. Mich hat Borat schon auch unterhalten, so ist es nicht. Aber das ist schon recht, der zündet nicht immer. Und Bruno ist einfach noch so übertrieben und ja, ist einfach nur eine Nummer härter. Und also gerade jetzt bei diesen Sachen, wo du sagst, Leute werden verarscht und merken es aber und dadurch ist es nicht mehr lustig. Das ist halt bei Bruno, finde ich, zum Teil merken sie es eben nicht oder zum Teil lassen sie sich dann eben trotzdem drauf ein. Und also ich denke da eben nur an diese Szene, wo Paula Abdul eben sich tatsächlich dann auf diese Mexikaner setzt, die Bruno als Möbelstücke da hat, weil er eben sagt, das ist total in, eben jetzt keine Möbel mehr, sondern da kniet dann eben so ein Mexikaner auf, dessen Rücken er sich dann draufsetzt. Und Paula Abdul setzt sich halt auch auf so einen Mexikaner dann drauf. Ja.
Okay.
Das ist halt, also schau das mal an. Also es ist einfach nur eine Nummer mehr.
Okay, werde ich danach mal machen. Ich habe Borat jetzt noch nicht ganz zu Ende gesehen. Ich habe den vorhin vor der Sendung geschaut, aber musste dann erst noch Soundcheck machen, da muss ich auch gleich noch was erzählen. Und habe jetzt irgendwo in der Mitte gestoppt, irgendwo bei dem Rodeo oder so ungefähr. Ich schaue noch zu Ende, aber ich wollte nur schon mal losmeckern, weil ich glaube nicht, dass der Film es hintenrum noch rausreißt.
Also bei dem war das auch nicht so, dass ich ihn nochmal sehen musste. Also bei Bruno, ich glaube, den habe ich jetzt 3 oder 4 Mal gesehen und lache mich immer noch scheckig. Das ist halt bei Borat, das hat man einmal gesehen und dann langt es auch. Also brauchte ich jetzt nicht nochmal.
Ich habe keinen von denen gesehen.
Ja, zum Beispiel die Szene, jetzt fällt mir gerade noch ein, wo er bei diesem, wenn so ein was ist das, Minister? Sowieso vielfacher Präsidentschaftskandidat, irgendwas. Irgend so ein Politiker sitzt bei dem im Büro, so ein Schwarzer. Und er war vorher auf der Gay Pride Parade gewesen und hat irgendwelche Leute mit nach Hause genommen und hat da Sexspielchen mit irgendwelchen drei muskulösen Herren, die er von dieser Gay Pride Parade mitgenommen hat, gemacht. Das war natürlich irgendwie ganz lustig, aber die Szene geht auch nicht länger als 15, 20 Sekunden. Und dann kommt er da bei diesem Politiker im Büro an und erzählt ihm, dass er da jetzt gestern diese Leute mitgenommen hat. Und das war ja alles ganz nett. Und die wollten ihn dann auch mal umarmen, was ja alle anderen irgendwie nicht wollen. Und jedenfalls erklärt ihm dann der Minister, nachdem er dreimal nachfragt, dass das vermutlich Homosexuelle waren. Und dann spielt Sacha Baron Cohen so eine Entrüstung quasi, als ob er jetzt in dem Augenblick erst begreift, oh, die waren schwul, das war ja, deshalb wollten die mir die Latexfaust in den Hintern schieben. Und an der Stelle hätte es irgendwie, weiß nicht, hatte ich das Gefühl, wenn er das jetzt weiterspielt und wenn er es gut spielt, dann könnte es an der Stelle jetzt richtig lustig werden und zack, Schnitt, raus aus der Szene, fertig, wieder aufs Auto geschnitten, wo sie weiterfahren. Und irgendwo, ist tot. Also, ich weiß nicht, der Film so reiht nahtlos unwitzige Witzversuche aneinander. Ich war echt enttäuscht.
Schade. Nee, aber also bei mir hat er auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Nun ja.
Martin, hast du was gesehen?
Nee.
Du bist krank, gell?
Ja, ich habe aber gestern hab ich Apple Keynotes gesehen.
Ah, oh. Du hast die erst gestern geguckt? Ist doch jetzt schon eine Woche.
Ja, und die haben jetzt was ganz Neues auf dem Markt wohl, und zwar wollen die den iPod und irgendwie den Mac zusammenbringen mit dem Telefon. Nennt sich dann iPhone.
Ach.
Okay. Ja, ich habe die Keynote vom iPhone geguckt.
Warum hast du das denn?
Ich hatte die noch nicht gesehen.
Oh Gott. Du musst echt sehr krank sein, dass dir so langweilig ist.
Also wenn ich krank bin, schaue ich immer Troja.
Echt? Ja, ich habe mal ein bisschen Fringe gesehen. Der Carsten hat mir da die beiden ersten Staffeln ausgeliehen. Und aber ich glaube, über Fringe hatten wir schon mal geredet, ne?
Das ist dieses Akte X neu aufgelegt in unserer Zeit, oder?
von J.J. Abrams. Und ist, man erkennt deutlich seine Handschrift, aber es ist, finde ich, zeitgemäß. Es hat so eine mystische Komponente wieder drin. Also da gibt es so irgendwie so einen riesen Hintergrundplot, der da drin ist, der aber auch wieder nur wie üblich häppchenweise serviert wird und immer nur so andeutungsweise. Und es ist nichts für Leute mit zarten Gemütern, denn in fast jeder Folge platzt irgendein Kopf oder irgendwas Ekliges ist immer dabei. Also irgendwie so dabei essen ist schwer.
Okay, ich habe die Pilotfolge, die gab's bei iTunes, haben sie die zwischen den Jahren verschenkt bei dieser Kostenlos-Aktion. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber ich habe sie mir immer noch nicht angeschaut. Sollte ich das mal?
Das ist eine der schwächsten Folgen, finde ich. Also die
das ist ja sehr clever, ein Piloten, der die Leute einziehen soll, schlicht.
Sorgt eigentlich nicht dafür, dass man es weiterguckt, aber ich finde so ab der zweiten, dritten Folge wird man schon so ein bisschen reingesogen in die Serie.
Echt?
Ja.
Habe ich noch nicht genug davon geschaut, offensichtlich.
Nun ja.
Ja, ich war noch
kurz zum Soundcheck. Oder wolltest du noch was, Christoph?
Ja, ich hätte jetzt noch erzählen können, warum der Stefan nicht da ist.
Oh ja, mach mal. Warum ist der Stefan nicht da? Der sollte eigentlich mitmachen.
Ja, genau. Der Stefan war heute tanzen. Der tanzt ja Formationstanz Regionalliga Süd. Und da ist jetzt gerade das vorletzte Turnier der Saison gewesen heute. Und ich war endlich mal wieder dabei. Also ich bin ja so etwa alle Ja, wahrscheinlich so etwa alle 5 Jahre schaue ich dem Stefan mal zu beim Tanzen. Und das letzte Mal war ich, da war noch erste Bundesliga. Und jetzt halt Regionalliga, es ist schon ein deutlich anderes Niveau.
Also Stefan ist abgestiegen, sondern er ist jetzt in einem anderen Team, gell?
Ist in einem anderen Team, genau. Also, und sein Team ist auch sehr gut. Also die haben auch gewonnen heute. Auch, also alle Punktrichter haben sich, haben ihnen die 1 gegeben. Obwohl natürlich über die Punktvergabe beim Tanzen kann man ja eh streiten, aber gut. Aber sie waren auch, sie waren eindeutig die Besten, ganz klar.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und es war mal wieder ein Erlebnis. Also ich habe mal wieder gemerkt, so das ist irgendwie nicht meine Welt, so diese Tänzerwelt. Dieses ist schon sehr aufgesetzt und ja, ich weiß nicht. Ist immer wieder schön, es mir anzuschauen, aber ich weiß dann so, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich kein Tanzmann. Du hast doch auch mal getanzt, Martin, ja?
Ich habe auch mal getanzt, ja. Und ich habe die Welt auch so erlebt, wie du sie beschreibst. Also teilweise sehr aufgesetzt, ja.
Ja.
Also es ist halt wirklich alles Show. Ob jetzt genau, du auf der alles. Fläche stehst oder ob du daneben stehst, es ist immer Show.
Ja.
Hm. Ja. Tja. Nächstes Wochenende spiele ich auf einem Curling-Turnier in Mannheim. Das ist nicht Show.
Ah, das ist nicht Show. Ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, auf der Rückfahrt haben wir auch über dich dann, beziehungsweise über so die Unterschied Tanzen, Curling gesprochen. Weil ihr kommt ja ohne Wertungsrichter aus, gell? Oder ohne Schiedsrichter sogar, gell?
Ja, ich meine, Wertungsrichter brauchst du natürlich sowieso nur bei,
eben,
bei Dingen, wo Ästhetik bewertet wird. Ja.
Genau.
Also bei uns gibt es ja klare Punkte und also ich meine, beim Fußball brauchst du auch keine Wertungsrichter.
Ja, du brauchst einen Schiedsrichter.
Aber Schiedsrichter
ist tatsächlich der Stein in der Mitte, fertig.
Richtig, aber das ist tatsächlich so, dass im Curling zumindest, wenn man mal von Weltmeisterschaften und Olympia absieht, eigentlich auch ohne Schiedsrichter ausgekommen wird. Also wir haben zwar bei, sagen wir mal, der deutschen Meisterschaft oder so, haben wir zwar einen Schiedsrichter da, aber der ist dann oft auch einfach irgendwo im Büro oder so. Und den holt man dann im Zweifel, wenn man ihn braucht. aber das kommt so gut wie nie vor. Also das ist ein Sport, wo Fairness und ja, wie soll man sagen, das Einhalten der Regeln und das Zugeben von eigenen Fehlern irgendwie mit in die DNA rein kodiert ist. Und das funktioniert auch so. Ja,
gut, und es gibt halt eindeutigere Kriterien auch.
Ja gut, das ist, beim Fußball ist natürlich auch so eine Sache. Wenn der Ball drin ist, ist er drin, aber nichtsdestotrotz brauchen die da einen Schiedsrichter und der muss auch andauernd eingreifen, weil die sich halt andauernd faulen und was weiß ich nicht alles.
also gefault haben sie jetzt heute nicht beim Tanzen.
Okay.
Nee, aber hat da nicht einer irgendwie mal von der Seite reingegrätscht?
Nee, das nicht. Ich habe ja, als ich das vorletzte Mal dabei war, da hat ja auch der Carsten noch mit dem Stefan zusammen in einer Formation getanzt und da haben die noch Latein, also war das noch eine Lateinformation?
Da war ich auch noch dabei.
Stimmt, aber da kannte ich dich noch nicht. Ich weiß nicht, ob du bei diesem Turnier dabei warst. Auf jeden Fall war es so, es war das erste Mal, dass ich dabei war. Und Kasi legt sich mitten in dem Auftritt oder Vorführung, oder wie nennt sich das? Im Durchgang, legt sich mitten im Durchgang auf den Bauch.
Nee, da war ich noch nicht dabei.
Das war sehr schön.
Sehr gut.
Aber sowas ist mal nicht passiert.
Gut. Jetzt haben wir heute gestreamt, aber es hat nicht funktioniert über Xenem.
Und dabei das hat keiner gehört. Schade.
Ich habe so lange vorbereitet. Echt ärgerlich, aber ich konnte den Xenem-Stream natürlich nicht testen, weil den schalte ich ja erst live, wenn es nachher dann auch losgeht. Mhm. Das werde ich mal versuchen zu klären bis zu unserem nächsten Livestream, was ich da jetzt wieder falsch gemacht habe.
Ja.
Und dabei habe ich vorhin extra ungefähr eine halbe oder dreiviertel Stunde hier mein Setup nochmal neu verkabelt, damit ich euch beide über Skype dazu holen konnte, dass ich mich selbst hören kann und euch, und aber mich selbst nicht mit Verzögerung und nur euch aus dem Skype und so weiter. Mhm. Und dass ich Musik in den Stream einspielen konnte, das habe ich alles irgendwie versucht so zu verdrahten und am Ende hat es auch geklappt. Und zwischendurch sitze ich irgendwann so und denke mir, was ist das für ein komisches Geräusch? Die Musik hast du doch eigentlich aus? Oder hast du die nur leise gedreht? Es klingt ein bisschen wie ein Hund, der irgendwie jault. Dann drehe ich die Musik, drehe ich die leise und gucke, nee, habe ich auf Stopp gedrückt, da habe ich die Kopfhörer abgenommen und Kopfhörer unten, Gejaule immer noch da. Denke mir so, was ist das für ein Gequieke? Ja, es waren die Nachbarn von unten drunter, die waren gerade ordentlich zugange. könnte man mal sagen.
Nee.
Nee. Und sie ist so laut am Stöhnen gewesen, dass ich das durch die geschlossenen Kopfhörer gehört habe.
Wie krass.
Ja,
insofern war es gut. Wir hatten ursprünglich ja geplant, bevor wir das...
Ich hoffe, du hast es gleich gestreamt.
Hätte ja keiner zugehört.
Nee, aber da hast du Schnellhörer.
Wir hatten ursprünglich ja angekündigt, also nicht angekündigt, nach außen hatten wir die ganze Zeit 20 Uhr gesagt, aber intern hatten wir zwischendurch mal 18 Uhr angepeilt, das ist dann erst später verschoben worden. Wenn wir das gemacht hätten,
jetzt die ganze wär Zeit lachen müssen.
Wäre das während der Sendung gewesen. Das ist jetzt ein bisschen schade super. Irgendwie. Tja.
Ehrlich.
Ja, ich hatte dann irgendwie einfach die Hoffnung, dass, weil das war noch eine Stunde Zeit bis zur Sendung, dass sie nicht so lang durchhalten. Und jetzt ist es auch ruhig, also alles gut.
Wer weiß.
Ja. Du kannst ja dann, wenn wir fertig sind, hochgehen oder runter, ich weiß nicht wo, und sagen, so, wir sind jetzt fertig mit der Aufnahme, ihr könnt jetzt weitermachen.
Das ist eine gute Idee. Ja, so, das kleine Anekdötchen wollte ich nur unterbringen.
Sehr schön.
Dann werde ich mal versuchen zu klären mit Xenim, dass das mit dem Stream beim nächsten Mal wieder funktioniert. Bis dahin bedanken wir uns mal bei allen, die jetzt auf sneakpot.de/live.irgendwas zugehört haben.
Die zwei oder drei.
Ja, es waren ein paar. Es waren ein paar Leute im Chatroom. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, nächste Woche gibt es wieder einen Film, oder?
Ja, ich denke schon.
Kommst du mal wieder mit, Christoph?
Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt mit Hochzeitsvorbereitungen und so. Muss ich auch irgendwann mal erzählen. Deswegen habe ich im Moment ein bisschen wenig Zeit. Aber ich werde berichten und wenn ich wieder Zeit habe, werde ich dann auch wieder mitkommen.
Sehr gut. Da freuen wir uns drauf.
Jo.
Mein Spätburgunder ist auch fast leer.
Spätburgunder mag ich gar nicht.
Ja, es ist eine ziemlich teure Flasche. Der ist gar nicht so schlecht.
Ich finde, je teurer, desto schlechter, weil die dann auch noch so holzig sind.
Oh, nee. Der ist überhaupt nicht holzig, kein bisschen.
Ja, ja.
Ja, meine Dolodobendan ist auch fast leer.
Was sagt der Chat? Was soll denn Gnäh heißen?
Das.
Zu Spätburgunder. Gnäh, ich verstehe nur Bahnhof. Ist egal. Ich werde jetzt keinen Spätburgunder trinken, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich einen Schleimlöser.
Haben Sie denn gleich krank außer mir?
Willkommen im Club.
Das ist, wie es ist. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich schaue jetzt gleich Troja. Nee, das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Oh, ich habe Assassin's Creed Platin geholt innerhalb von einer Woche. Wollte ich nochmal. Assassin's Creed 2 habe ich gespielt. Was ein geiles Spiel. Verdammte Scheiße. Vor allem, wenn man schon mal in Florenz war. Mann, oh Mann.
Gut.
Ja. Aber über Assassin's Creed wurde ja schon mehr vom Stefan berichtet, über aktuelle Spiele.
Ja.
Jojo, dann hören wir uns irgendwann mal.
Bis nächste Woche.
Nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.